Bevor es mit dem heutigen Podcast losgeht, kurze Info in eigener Sache. Denn seit letztem Donnerstag gibt es den Kickbase Inside WhatsApp Channel, in dem ihr zukünftig über exklusive News und Updates rund um Kickbase informiert werdet. In den letzten Tagen wurde er beispielsweise genutzt, um euch die neue Beta-Version etwas näher zu bringen. Diese ist ein frühes Stadium dessen, wie Kickbase in Zukunft aussehen wird, und sowohl aktuell als auch in Zukunft bekommt ihr eben exklusive News über die Navigation, über einzelne Features in besagten Kickbase Inside WhatsApp Channel. Wenn ihr daran interessiert seid und in Zukunft nichts mehr in Bezug auf Kickbase verpassen wollt, Link in den Shownotes, 2-3 Klicks seid ihr da, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Eine bis dato sehr erfreuliche Länderspielpause ist noch in vollem Gange, und trotzdem sitzen wir hier natürlich am Montagvormittag und blicken schon auf den kommenden Bundesligaspieltag. Den bekommen wir auf dem Silbertablett serviert, und hoffentlich bekommen wir auch den Spieltagssieg auf dem Silbertablett serviert. Denn nicht nur die Länderspielpause ist eine Besonderheit in dieser Woche, sondern auch die gleich 5 Partien, die samstags um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Es gibt kein Freitagsspiel, ihr könnt also über die Hälfte der Startaufstellung einsehen, euer Team dementsprechend managen, und genau das wird heute unser Thema sein.
Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico Sportwetten. Das Original.
So, liebe Leute da draußen, ihr habt's im Intro schon wieder mitbekommen, schon wieder irgendwie nicht Jannis Stimme zumindest im Intro. Heute bin ich wieder am Start und darf mit mir hier begrüßen mal wieder den lieben Anton. Servus.
Servus, Bench, hi.
Wir sind diese Woche mal wieder das Duo, mit dem ihr euch hier abgeben müsst. Dementsprechend, Janni fällt auch diesen Montag nochmal aus. Gute Besserung weiterhin an der Stelle. Aber ich glaube, mit unserem Statsmaster, mit Anton hier, haben wir da absolut adäquaten Ersatz die letzten Wochen gehabt. Und Anton, du hast gesagt, du hast heute auch schon wieder eine Kleinigkeit dabei, ne?
Ja, natürlich. Leicht eingefärbt vom DFB und mit genügend Kickbase-Relevanz.
Sehr, sehr geil. Gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein, nur um euch schon mal so ein bisschen abzuholen über die Inhalte. Also natürlich, ich habe es gerade schon angekündigt, Samstagskonferenz wird heute eins oder das Main-Topic sein. Werden wir noch detailliert später drauf eingehen. Ansonsten, dadurch, dass wir natürlich keine Stats von einem Bundesligaspieltag haben, dadurch, dass wir keinen Maschinenraum von einem Bundesligaspieltag haben, ist heute tatsächlich so inhaltlich der Podcast etwas freier gestaltet. Wir haben 2-3 Themen, die wir jetzt gleich noch aufgreifen werden im Vorfeld der Konferenzdiskussion. Und sprechen auch noch über Challenges und Co. Das einmal so grob umrissen. Und ich glaube, dann können wir auch mit dem ersten Thema kurz schon einmal reingehen. Und das ist ein letztes Mal, würde ich behaupten, in diesem Podcast, zumindest so explizit angesprochen, das ewige 500-Kala-Thema, Anton. Ja. Wir haben letzte Woche, wie angekündigt, oder Anton hat vielmehr im Discord eine Abstimmung angelegt. Wir hatten hier viele, viele Namensvorschläge. Was ist es geworden?
Es sind die Böller geworden. Es war zwar ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Wunderkerze, und sie waren lange gleich auf, sind aber jetzt, glaube ich, um 20 Punkte oder sowas weggezogen. Deshalb nennen wir die 500-Kala, die kurzzeitig stark performen, Marktwert ziehen und dann wieder abfallen. Ab jetzt Böller.
Ja, sehr geil. Also ich muss sagen, mein persönlicher Favorit war tatsächlich die Wunderkerze, für die ich, glaube ich, auch gewotet habe. Hoffe ich jetzt mal zumindest. Weil ich immer so, weiß nicht, für mich ist die Wunderkerze eher mit einem Prozess verbunden als der Böller, weißt du? So, ich verstehe schon diesen Gedanken hinter Böllern, so knallen einmal richtig, und meine Lieblingserklärung in den ganzen DMs habe ich ja letzte Woche hier schon vorgetragen, müssen danach fachgerecht entsorgt werden, ohne das despektierlich zu meinen natürlich. Für mich war aber Wunderkerze eher so ein bisschen so, ja okay, die zündest du an und dann leuchtet sie schnell hell, brennt halt eine ganze Zeit lang und erlischt dann halt auf einmal wieder. Aber gut, wir nehmen natürlich die Community hier mit ins Boot, und ich glaube, Wunderkerze und Böller waren auf jeden Fall unser aller Favoriten, Anton, oder?
Ja, tendenziell auf jeden Fall. Und ich denke, dass man jetzt vor allem nach dem letzten Podcast sagen kann, dass insgesamt das Feedback über Discord relativ breit ausgefallen ist. Also egal, ob es war, ey Leute, Fragen schön und gut, aber macht das hier und da mal einen Ticken schneller. Oder ja, ob es war, vielleicht baut ihr mal noch ein, zwei Timecodes ein und so. Also wir lesen da auf jeden Fall schon immer, was an Feedback kommt, und nehmen uns das auch zu Herzen für die kommenden Folgen.
Absolut, ja, sehr, sehr wichtig, das an der Stelle nochmal zu nennen. An der Stelle auch vielen Dank. Ich hatte es heute Morgen auch einmal in den Discord-Channel geschrieben und mich bedankt für euer Feedback in letzter Zeit. Das ist da echt sehr rege und hilft uns natürlich weiter an den Stellen. Genau, das wäre jetzt nur so einmal Paradebeispiel, diese 500-Kader-Diskussion. Schauen wir mal, wie wir die im Content die nächsten Wochen eingebaut kriegen. Schauen wir natürlich auch gespannt auf die Kommentarspalten in allen möglichen Portalen, ob und wie sich das so durchsetzt über die nächste Zeit. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Und wenn wir schon beim Thema Discord sind und wenn wir vor allem, die Brücke war jetzt gerade unbeabsichtigt sogar, bei den Kommentarspalten sind, ich will nicht sagen weniger erfreuliches Thema, weil am Ende ist es jetzt auch kein Ding, wo ich sage, da stellen wir hier irgendwen an Pranger oder es ist irgendwie übertrieben negativ. Aber der liebe Linus hat auch zum Podcast Bezug genommen über unseren Discord und hatte darum gebeten oder mal so ein bisschen oder einfach reingeworfen und es mal zur Debatte gestellt, ob wir mal kurz drüber sprechen möchten. Und ich glaube, heute mit der Freiheit, die wir haben ohne Bundesligaspieltag, können wir das mal kurz machen, dass wir eben die Stimmung bezüglich auf Kickbase und vor allem so bezüglich auf einzelne Trades, die gemacht werden, auf Teams, die irgendwie geteilt werden, über sei es Reddit, sei es Liga Insider, sei es sonst was. Ja genau, was da so an Feedback kommt, wenn eben einzelne User sich vielleicht mal über einen gelungenen Transfer freuen oder sowas. Und ich glaube, das ist was, wo ich jetzt ohne irgendwen angreifen zu wollen auch sagen kann, dass wir das in den letzten Wochen und Monaten wahrgenommen haben, dass da manchmal die Stimmung so ein bisschen zu weit kippt im Sinne von, eigentlich wollen wir doch alle zusammen einfach nur Spaß haben und dann feiert euch doch einfach gegenseitig für, was ihr da so abreißt, was für Punkte ihr am Wochenende holt und so weiter und so fort, statt dass halt immer die Diskussionen losgehen, oh, das kann ja nur eine Zweierliga sein, spielst du alleine und keine Ahnung was. Da habe ich mir ehrlicherweise auch schon öfter mal gedacht, so Jungs und Mädels, lasst euch doch Spaß haben gegenseitig und freut euch gemeinsam. Und eben das war auch die Message, die Linus da so ein bisschen uns mit an die Hand gegeben hatte im Discord, Anton.
Ja, ich glaube auch, dass der Austausch zwischen den Ligen ja an sich was ganz Cooles ist. Und auch wenn man sieht, dass Spieler unterschiedlich intensiv spielen, das ja auch ganz nice ist, wenn da ein Spieler, der viel spielt, einem Spieler, der vielleicht weniger oder weniger kompetitiv spielt, auch was drunter kommentiert. Aber auch da ist halt irgendwie klar, alles darf gesagt werden, aber es macht halt am Ende des Tages auch immer wieder der Ton die Musik. Und es ist ein Unterschied, ob ich schreibe, spielst du jetzt alleine oder Zweierliga oder was ist das? Oder ob man sagt, ey, brutales Team, aber in einer kompetitiven Liga würdest du das so wahrscheinlich nicht zusammenkaufen können. Also ich glaube, da kann man auch immer, vielleicht bevor man da die Tasten haut, noch zweimal überlegen, wie man denn was formulieren möchte.
Yes, das trifft sehr gut, glaube ich. Danke, Anton. Genau, wollten wir einfach nur an der Stelle mal kurz drüber gequatscht haben. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere wieder und denkt sich, ach ja, habt ihr doch eigentlich recht, vielleicht auch nicht. Genau, und ansonsten ist natürlich ein Thema auch diese Woche, wo wir dann jetzt einleitend noch drüber sprechen wollen, bevor wir dann weitergehen zum Topic, das Challenge Game. Und da können alle Bundestrainer in den Kommentarspalten diese Woche mal beweisen, was ihr so könnt. Und es gibt keine Ausreden, denn es gibt auch keine Regeln in der Tipico Challenge am Wochenende. Sie nennt sich Tipico Mach, was du willst Challenge. Und ja, Anton hat eben gesagt, der Ton spielt die Musik. Hier ist im Prinzip drin, was draufsteht, denn es gibt keine Regeln. Ihr habt 999 Millionen Euro Budget. Probiert's gerne aus. Mehr als das werdet ihr nicht brauchen, um euer Dreamteam aufzustellen. Es geht darum, dass ihr 5 Spieltage lang möglichst konstant punktet, immer unter denselben Voraussetzungen und am Wochenende natürlich den Grundstein legt, dann fürs Gesamtranking nach eben den nächsten 5 Spieltagen. An Preisen gibt's kranke Dinge zu gewinnen. Erster und zweiter Platz bekommen jeweils 2 VIP-Tickets für Bayern gegen Wolfsburg in der Allianz Arena. Ihr kennt's, volles Programm, Schmausen vorher, hinterher, volle Verpflegung, geiles Fußballspiel sehen, könnt's euch da richtig gut gehen lassen. Und auch Platz 3 bis 5 werden eben nicht innerhalb der VIP-Experience, aber mit, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Karten zu dem Spiel eingeladen. Also, da gibt's auf jeden Fall ordentlich was zu holen. Und wie schon gesagt, ohne Regeln, ohne Ausreden, jetzt könnt ihr mal wirklich zeigen, wie gut ihr managt. Und über 5 Wochen euch da hoffentlich dann die VIP-Tickets snacken. Darüber hinaus gibt's natürlich wieder die Matchday-Challenge. Über die haben wir letzte Woche schon kurz gesprochen. Es gibt die Schland-Challenge in Anlehnung eben an die Nationalelf. 8.000 von euch sind mittlerweile sogar schon drin über die Länderspielpause. Sehr, sehr geil. Also der ein oder andere von den Top-Managern ist da schon am Basteln. Wer das noch nicht getan hat, der kann natürlich immer gerne joinen. Genau, da könnt ihr dann alle Spieler stellen, die entweder ein A-Länderspiel schon mal gemacht haben, ob Pflicht- oder Freundschaftsspiel, ist an der Stelle egal, oder eben Teil des aktuellen Kaders in der laufenden Länderspielpause sind. Und ich glaube, das ist dann ein guter Punkt, Anton, um da dann mal dein vom DFB eingefärbtes Mitbringsel hier anzusprechen, oder?
Yes, können wir sehr gerne machen. Und zwar habe ich dir folgendes Spiel mitgebracht. Ich habe natürlich wie jede Woche auch versucht, das Ganze immer ein bisschen abzuändern. Und es geht darum, wer hat mehr? Es gibt immer zwei Spieler, die gegenübergestellt werden anhand einer bestimmten Kategorie. Und du musst immer sagen, wer hat mehr? Und die Fragen sind eigentlich relativ klar und kurz. Das heißt, kannst kurz deine Gedanken äußern und danach einfach shooten oder auch mal so einfach shooten, wen du da vorne siehst. Es sind um die 20 Fragen rum, sollte aber bei dem Kader der Nationalmannschaft, glaube ich, relativ schnell durchgehen.
Schauen wir mal.
Yes. Wir fangen gleich mal an mit der ersten Frage. Wer hat in dieser Saison schon mehr Kickbase-Punkte gesammelt? Marc-André Ter Stegen oder Manuel Neuer?
Boah, das ist tough, weil ich keine La Liga spiele dieses Jahr. Ich würde aber behaupten, allein wegen Ausfall Neuer gehe ich mit Ter Stegen.
Yes, Sir, richtig. Wer fährt aktuell einen besseren Kickbase-Punkteschnitt? Ter Stegen oder Oliver Baumann?
Da sage ich, boah, Ter Stegen spielt natürlich krank oft zu Null. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch so ist. Ich gehe sogar mit Ter Stegen zu Null.
Ter Stegen 107er, Baumann 114er. Baumann gewinnt.
Wow.
Und der Gewinner bleibt natürlich immer stehen.
Ja.
Wer stand in dieser Saison öfter in der Kickbase Top 11? Baumann oder Robin Koch?
In der Kickbase Top 11 Baumann oder Koch? Koch hat, glaube ich, einmal mit einem Tor richtig stark gepunktet. Baumann hat aber, glaube ich, auch schon ein paar Elfer dabei gehabt, ne, die er gecatcht hat. Ich gehe mit Baumann.
Baumann ist richtig. Baumann stand dreimal drin, hat drei Elfmeter gehalten. Koch stand zweimal drin, hat zwei Saisontore gemacht. Waren wahrscheinlich genau die Spiele.
Ja.
Wer hat mehr Länderspiele gemacht? Baumann oder Maxi Mittelstädt?
Hat Baumann jemals zwischen den Pfosten gestanden? Ich glaube nicht und ich gehe deswegen mit Maxi Mittelstädt mit einem.
Yes, ist richtig. Baumann war schon ganz, ganz oft dabei, aber ja. Als dritter Torwart hast du natürlich eigentlich keine Möglichkeit, da irgendwie mal zu spielen. Ja, deswegen Maxi Mittelstädt mit einem jetzt vorne. Wer hat bisher mehr Torbeteiligung in der Bundesliga sammeln können? Maxi Mittelstädt oder David Raum? Bezogen auf diese Saison.
Boah. Also die gehen mit Sicherheit beide schon auf die 10 zu. Mittelstädt natürlich irgendwann zweite Halbserie mit der Frequenz ordentlich zugelegt. Raum dieses Jahr eigentlich echt mit einer guten Bundesliga-Saison aus meiner Sicht. Und die ganze Zeit konstant Assists gesammelt größtenteils. Ich gehe mit Raum in Summe.
Raum ist richtig. 9 Scorer, 2 Tore, 7 Assists. Mittelstädt ist nicht mal in der Nähe von 10. Der ist bei 5. 2 Tore, 3 Assists. Aber dafür natürlich nochmal krasser zu bewerten, wie er punktet.
Aber auch echt zuletzt erst Mittelstädt, ne? Also
ja,
Rückrunde
ja.
Wahrscheinlich alle 5 dann sogar, oder?
Weiß ich nicht, aber kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, oder vielleicht 4 oder so.
Ja.
Nächste. Wer hat in der laufenden Saison mehr Torschüsse abgegeben? David Raum oder Waldemar Anton?
Boah, Raum und Henrichs haben sich schon hin und wieder mal so auf den zweiten da schön einen reingelegt. Anton nach Standards. Ich sag Anton vom Gefühl her.
Anton ist richtig. 19, Raum 14 Torschüsse. Wer hat mehr Spiele für den VfB Stuttgart gemacht? Waldemar Anton oder Antonio Rüdiger?
Oh, das ist tough. Rüdiger ist aber halt relativ, boah, ich hab's jetzt nicht so vor Augen, aber vom Gefühl her hätte ich gesagt, Rüdiger, 3 Jahre Startelf Stuttgart, dann weitergezogen. Wie lange ist Anton jetzt da? Also ich habe das Gefühl, es war jetzt fast noch kein Spieler länger als 2 Fragen. Wenn ich nach dem Muster gehe, müsste ich Rüdiger sagen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sagt mein Gefühl Anton.
Waldemar Anton 134 Spiele, Toni Rüdiger 80 Spiele.
Alright.
Wer konnte in unserer Rubrik Passmaschine über 26 Spieltage mehr Punkte sammeln? Waldemar Anton oder Jonathan Tah? Also es zählt präziser langer Pass, Pass ins gegnerische Drittel und Pass in der gegnerischen Hälfte.
Ja. Beide natürlich in der Dreierkette. Ja, wobei Anton fällt auch öfter mal so ein bisschen auf die Halbposition raus. Sag ich auch Anton sogar.
Ganz knapp, aber Tah hat mehr Punkte gesammelt. Ich weiß, dass Anton nach Granitschaka der Spieler mit den meisten Pässen ist in der Bundesliga.
Ne? Insgesamt, ja.
Genau. Aber wahrscheinlich auch viel in der eigenen Hälfte. Anton hat 866 Punkte, Tah 886. Und natürlich, wie du vorher gesagt hast, ich muss die Spieler auch irgendwann austauschen. Also wer hat in der laufenden Saison mehr grüne Balken sammeln können? Jonathan Tah oder Joshua Kimmich?
Das muss Tah sein.
Das ist Tah. 17 aus 23 und Kimmich 13 aus 20.
Allein, also ich wusste es auch nur, weil diese Durststrecke von Kimmich zuletzt halt echt 4-5 Spiele waren. Aber wenn man sich das vor Augen führt, Jonathan Tah, der einfach, also da können wir jetzt, glaube ich, kurz abdriften. Tah, die letzten Jahre immer so On-Off-Start-Elf-Spieler gewesen. So oft wird drüber gesprochen, der hat so kranke Anlagen und der macht nichts draus und irgendwie, ne, keine Ahnung, findet nicht richtig statt da in Leverkusen. Und der spielt dieses Jahr einfach mehr, ich sag jetzt mal, überdurchschnittliche Spiele mit 100-plus-Punkten als in Josua Kimmich.
Das ja, safe. Safe.
Ja.
Dann next one. Wer hat in der Saison schon, wer hat den höheren Topspeed erreicht? Jonathan Tah oder Benjamin Henrichs?
Jonathan Tah, wenn der erstmal rollt, dann ohne Ende.
Jawohl, fast 36 km/h geknackt, da durch 35,8 und Henrichs 32,9.
Boah, das ist aber auch relativ langsam, ne? Also, so vom Gefühl her jetzt 32 vorne stehen haben als Außenverteidiger. Ja gut, ja. Der kommt halt schon eher übers Fußballerische, ne?
Ja, das auf jeden Fall, aber ich kann es schwer einschätzen, ob klar, wenn du siehst, dass andere irgendwie 35 und weiß nicht was laufen, schon, aber ist, glaube ich, alright.
Ja, es wird schon passen. Ich habe jetzt nur in Relation dazu gesetzt, wenn Lola mal wieder seinen Highspeed-Tipp am Wochenende abgibt, dann ist man eigentlich fast immer Richtung 35 unterwegs, ne? Natürlich ja, sind das dann auch die schnellsten der Schnellen, aber so 3 km/h schätzungsweise Unterschied ist schon ein bisschen was, glaube ich.
Ja, definitiv.
Ja.
Wer hat in dieser Saison mehr Spielminuten gesammelt? Tah oder Führig?
Boah, das muss auch Tah sein. Führig, bisschen rotiert am Anfang der Saison, oder?
Es ist Chris Führig. Auch knapp.
Wirklich?
Tah hat 2027, Führig hat 2041 Minuten.
Was? Warte mal, 2000 Minuten sind 9, 18, 20 Spiele, sind so 22 mal 90 Minuten im Schnitt ungefähr, ne?
Ich kann es
so
kurz parallel checken. Tah hat 23 Einsätze, was natürlich dann bei 26 Spielen 3 sind, die er nicht gespielt hat. Und Führig hat halt wahrscheinlich einfach alles gespielt und ab und zu mal raus. Führig hat 26 Einsätze, ganz genau, ja.
Ja, okay, jedes Spiel. Aber ich dachte echt, dass er so im ersten Saisondrittel vor allem, dass da echt so ein bisschen mehr Rotation noch drin war, wo Führig ein, zweimal auch nur als Joker gekommen ist.
Nee, 26 Mal Startelf tatsächlich.
Wirklich?
Ja, ja.
Okay, habe ich falsch auf dem Schirm dann.
Wer hat mehr Punkte durch den Wert Gegner ausgedribbelt geholt? Jamal Musiala oder Chris Führig?
Ist das jetzt, vielleicht hasst du mich damit auch, aber eigentlich würde ich sagen, allein durch diese 2-3 plus 5er Werte, wenn Musiala mal wieder gar nicht den Kopf hochkriegt, muss es in Summe Musiala sein. Auf der anderen Seite geht Führig halt wirklich jedes Mal mit Ball am Flügel ins 1 gegen 1. Ich sage Führig, weil man es nicht erwarten würde.
Es ist Musiala.
Schade.
Und
ja, wäre ich mal mit einem Gefühl gegangen da.
Wer hat mehr Punkte durch Gegner ausgedribbelt geholt, Musiala oder Flo Wirtz?
Das muss auch Musiala sein.
Ist auch Musiala.
Ja.
Wer hat aktuell mehr Kickbase-Saisonpunkte sammeln können, Musiala oder Toni Kroos?
Oh. Ja, komm, da gehen wir zum altehrwürdigen Toni.
Das ist Toni, ja. 3.975 zu 3.619, wo man natürlich auch sagen muss, dass in der La Liga schon 29. Spieltag ist und in Deutschland jetzt halt.
Und trotzdem nähert sich Musiala im Moment mit großen Schritten, glaube ich.
Ja, das auf alle Fälle. Wer hat mehr Punkte in der Kategorie Passmaschine sammeln können, Kroos oder Gündogan?
Würde ich auch Kroos sagen.
Ist auch Kroos. Ist ein bisschen tricky, weil Gündogan, glaube ich, insgesamt mehr Minuten macht bei Barca, aber ist auf jeden Fall auch Kroos.
Ja.
Wer hat gegen Frankreich die bessere Zweikampfquote gehabt, Kroos oder Andrich?
Boah. Na, ich glaube, Andrich musste halt viele von den ekligen Zweikämpfen auch führen. Und ich habe auf jeden Fall eine Statistik gelesen, dass Kroos, meine ich, 75% ungefähr seiner Zweikämpfe irgendwie sowas um den Wert rum gewonnen hat, was schon sehr strong ist. Und ich gehe mit Kroos.
Junge, Benchmann informiert. 75, genau richtig, ja.
Krank. Ja, okay, ich dachte, es ist irgendwie ein bisschen abweichend davon. Das war dein Netzglück.
Ja, Andrich ist bei 43 gewesen, aber 75 natürlich brutal.
Das ist Wahnsinn.
Ja. Wer hat in der laufenden Saison mehr Torbeteiligung gesammelt? Kroos oder Groß?
Kroos viele Standards, Groß aber auch und Groß schon. Groß hatte, glaube ich, auch ein Spiel dabei, wo er 2 oder 3 Hütten gemacht hat, auf jeden Fall. Ich sag Pascal Groß.
Pascal Groß ist richtig mit 14 Scorern. Toni Kroos hat 8 Scorer gesammelt.
Ey, 14 Scorer als, ich meine, der spielt ja keinen Zehner oder so klassisch bei Brighton. Das ist ja maximal ein Achter. Mhm. 14 Scorer-Punkte ist schon brutal stark. Ich finde es sowieso heftig. Also, hat natürlich ein bisschen zugenommen nach seinen ersten Nominierungen für die Nation, aber wie krass unterm Radar Pascal Groß in Deutschland läuft, ist Wahnsinn.
Ja, ist verrückt eigentlich, wenn du überlegst, dass der in der Premier League da 10 Assists rausschnippelt und es sind noch 8 Spiele und ich weiß nicht, ob er sogar auch Elferschütze ist oder so, aber 4 Tore gemacht, schon auch echt stabil.
Ja, safe.
Wer hat mehr Torbeteiligung in der Premier League? Groß oder Havertz?
Na, Havertz zuletzt natürlich gut gescored, jetzt wieder für Arsenal. Würde ich aber, warte mal, Torbeteiligung, also die 14 von Groß jetzt.
Yes.
Ja, da muss Groß schon noch vorne liegen, glaube ich.
Ja, ist er. Havertz hat 11 Stück. Ja. Wer hat beim DFB die höhere Trikotnummer? Groß oder Bayer?
Oh, nee. Boah. Also, ich habe direkt eine Nummer im Kopf gehabt, gerade bei Bayer, weil, warte mal. Es war natürlich mit diesem, ja, Musiala jetzt mit der 10 und dann hast du einmal alle Trikotnummern irgendwie in der Übersicht gesehen. Und ich habe irgendwie die 27 bei Bayer im Kopf, aber ich weiß nicht warum. Und da dürfte Groß hat die Nummer 5, meine ich. Also es muss auf jeden Fall Bayer die höhere haben.
Bayer hat die 14, aber Groß hat die 5, das ist richtig, ja. Bayer,
okay, dann war die 27 sonst woher.
Ja, aber Tendenz passt doch. Ja. Wer hat in dieser Kickbase-Saison mehr Punkte erspielt? Bayer oder Füllkrug?
Füllkrug.
Fülle ist richtig, es ist auch relativ deutlich, ehrlich gesagt, was ich bei den Scorern nicht erwartet hätte, aber es sind 2700 zu 2100.
Ja, ich dachte halt gerade, also Scorer ähnlich, Team-Upside auf jeden Fall bei Füllkrug und Spiel ohne Scorer sozusagen hätte ich auch Füllkrug gesehen, deswegen dachte ich schon relativ deutlich, aber hätte ich mich auch hinters Licht führen lassen können.
Wer hat in dieser Saison mehr Kopfballtore erzielt? Fülle oder Undav?
Boah, das ist jetzt schwierig. Füllkrug, glaube ich, relativ gut verteilt, sogar auf linken Fuß, rechten Fuß, Kopf. Undav überlege ich gerade. Also, ich habe einen Kopfball im Kopf noch in seinen ersten Spielen, wo er dann endlich ran durfte in der Hinrunde, wo er einen so gegen die Laufrichtung von Schwebe oder so ganz eiskalt reinlegt. Ja, weiß nicht. Also, das ist jetzt wieder so ein Ding, ich sage Undav, weil es so abwegig ist.
Undav ist richtig, 4 aus 14 und Fülle hat 3 aus 11.
Ja.
Letzte Frage. Wer lieferte in der Bundesliga mehr Scorer pro Minute? Undav oder Müller?
Müller.
Nee. Müller hat 108 Minuten für einen Scorer, was ich, finde ich, in den überwiegenden von der Bank Einsätzen ziemlich, ziemlich stark finde. Ja. Und Undav hat aber 67 Minuten pro Scorer nur.
Boah, krass. Ich dachte, bei Undav hat sich das ein bisschen mehr relativiert, zuletzt so, weil da hatte ich auch am Anfang gedacht, die ganze Zeit, Junge, der spielt über einen Scorer pro Spiel. Und jetzt hatte ich so das Gefühl, dass nach der Rückrunde sich das so ein bisschen eingependelt hat eher. Und bei Müller hatte ich nämlich zwischendurch eine Statistik gelesen, irgendwann Ende der Hinrunde, dass der bei genau einem Scorer pro 90 Minuten lag. Oder Anfang der Rückrunde sogar. Aber habe ich jetzt nicht, hätte ich eine Runde länger drüber nachdenken müssen, weil jetzt mit den Startelf-Einsätzen kam auch nicht mehr so viel dazu bei Müller. Naja, trotzdem zufrieden Ende des Tages. So 80% oder so müsste ich gehittet haben.
Ja, denke ich auch.
Krank, ey, wirklich. Also auch da übrigens, auch das ist Teil eures Feedbacks größtenteils, dass ihr diese Quizzes, unabhängig davon, dass ich mich bei meinen Antworten gerne kürzer halten sollte, was ich heute auch versucht habe, dass ihr die aber sehr, sehr feiert und dementsprechend hockt sich Anton da im Moment natürlich Woche für Woche hin. Danke dafür, ich find's auch brutal geil.
Ja, macht mir auch immer Spaß.
Strong, dann haben wir unser kleines STSB-Quiz montagmorgens wieder abgearbeitet und können dann, glaube ich, auch zur Thematik switchen, dass wir uns einmal die Bundesliga-Konferenz genauer anschauen. Und da haben wir eingangs schon gesagt, wir haben eine Sondersituation nicht nur mit Länderspielpause, wo ihr euch sowieso hoffentlich die Truppen voll gemacht habt und mal so ein bisschen Kohle noch gescheffelt habt, sondern auch damit, dass ihr jetzt nicht mal unbedingt ans Verkaufen denken müsst, sondern eher mal schauen solltet, wer spielt Samstag um 15.30 Uhr. Das sind nämlich unter anderem Bremen gegen Wolfsburg, das ist Gladbach gegen Freiburg, Frankfurt gegen Union, Leverkusen gegen Hoffenheim, Leipzig gegen Mainz. Also mit Leverkusen und Leipzig auch zwei absolute Top-Teams dabei. 10 von 18 Startformationen am Wochenende sind einsehbar, bevor ihr eure Teams einloggen müsst. Und dementsprechend widmen wir uns jetzt mal genau diesen 5 Partien. sprechen darüber, wo wir generell eher so die Team-Upside sehen und haben euch dann noch so ein paar Personalien immer mitgebracht. Jetzt gar nicht mal unbedingt die, ich sag mal, die, keine Ahnung, die Leute, die safe reinrotieren. Also wir werden jetzt heute hier nicht mehr viel über einen Alvero sprechen oder über Agu und Deman bei Bremen, wo wir sagen, die sind eigentlich sowieso safe in der Startelf und die könntet ihr auch mitnehmen, wenn ihr es nicht einsehen könnt. Sondern, um direkt mal beim Thema zu bleiben, bei Bremen ist für uns vor allem eine Diskussion, was sehen wir in Woltemade und Bittencourt, die beide auf jeden Fall Startelf-Chancen haben, wo es aber im Moment noch nicht so eindeutig ist. Und genau, unter der Maßgabe können wir dann bei Bremen und Wolfsburg erstmal damit starten, was du vom Spiel erwartest, Anton?
Ich erwarte eigentlich, dass Wolfsburg probiert, den Ton anzugeben und dass Bremen vor allem, weil das Mittelfeld relativ neu zusammengewürfelt ist und zudem, auch wenn man sieht, dass Bittencourt und Schmid spielen werden, vermutlich auf 8 und Alvero auf der 6 dahinter, ist es, finde ich, auch relativ offensiv. Und die Upside sehe ich da schon eher bei Wolfsburg, weil ich, wie gesagt, denke, dass die Alarm machen werden, dass die auch unter Kovac schon eine fitte Mannschaft gewesen sind, dass jetzt, glaube ich, Hasenhüttl auch genug Zeit hat, mit den 2 Wochen seine eigene Spielidee zu implementieren. Und ich glaube, dass Bremen über die letzten Spieltage auch nicht besonders erfolgreich war, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, ja, schau her, letzten 4 Spiele keins gewonnen, letzten 3 sogar verloren. Deswegen bin ich eigentlich schon ziemlich deutlich bei Wolfsburg. Siehst du das anders?
Nee, ich gehe schon mit in dieselbe Richtung auf jeden Fall. Finde ich einen sehr guten Take. Ich würde es ein bisschen relativieren noch, weil ich das schon schwer finde, auch wenn er jetzt 2 Wochen hatte, ob und inwiefern Hasenhüttl da wirklich schon so sehr irgendwie diese eingefahrenen Kovac-Muster lösen und die Jungs da irgendwie aus ihren Ketten reißen konnte. Weil ehrlicherweise, also wenn ich mir die wahrscheinlichste Startelf mal anschaue, dann haben wir mit Mähle, mit Castells, mit einem Maier, mit Swanberg, mit Paredes und mit Wind, ich glaube, es waren jetzt 6 Nationalspieler, die eben von diesen 2 Wochen auch einen ordentlichen Teil verpassen. Mhm. Es sind auf jeden Fall 3-4 Positionen, die für mich auch noch relativ offen sind. Wer spielt auf der Linksverteidigerposition? Macht's Maier wirklich oder spielen Flügel vielleicht doch mehr eine Rolle, was wir ja nicht unbedingt sehen, jetzt erstmal zu Beginn. Aber für mich ist es noch so ein bisschen schwierig zu greifen, inwiefern Hasenhüttl da echt schon irgendwie die Segel neu ausrichten kann in der Zeit. Und deswegen, ich sehe es schon auch so wie du, ich glaube, wir werden viel, viel mehr Eigeninitiative von Wolfsburg im Spiel generell sehen. Ich denke auch, dass die Chancen gut stehen, dass Wolfsburg da den Ton angibt. Aber so ganz sicher mit der Tendenz bin ich mir noch nicht. Trotzdem gehe ich das auch mit und würde im Zweifel eher zu Wolfsburg als zu Bremen auf jeden Fall tendieren.
Würdest du probieren, Scorer aufzustellen oder Rohpunkte aufzustellen aus dem Spiel?
Da würde ich schon noch Scorer aufstellen, weil ich eben nicht so sicher bin, weil, also überleg mal, wie lange haben die jetzt unter Kovac gespielt? Also, ich weiß nicht, wie lange war der jetzt in Wolfsburg? 2 Jahre?
Ich glaube auch nicht. 2 Jahre
roundabout fast. Roundabout so. Ja. Und die haben wirklich, also die haben ja seltenst richtig Fußball gespielt im Sinne von den Ball kontrollieren wollen, das Spiel aufziehen, den Gegner ersticken irgendwie mit dem eigenen Spiel. Das ist ja wirklich seltenst mal passiert. So, jetzt letzte Woche irgendwie die erste Halbzeit gegen Augsburg war schon eine große Überraschung, wo es mal passiert ist. Aber allein das zeigt, wie selten das der Fall war. Und ich weiß halt nicht, natürlich hast du mit einem Arnold beispielsweise, auch mit einem Mähle, der fußballerisch sehr, sehr gut für einen Außenverteidiger ist, mit einem Maier und so, hast du das Material dafür da, ein Spiel an dich reißen und zu kontrollieren zu können. Trotzdem weiß ich nicht, wie schnell du so einer Truppe das dann eingeimpft kriegst. Aber wie gesagt, alles Spekulation. Aber deswegen würde ich schon eher noch versuchen, mit Scorern zu gehen, auch wenn ich hoffen würde, wenn ich Wolfsburger aufstelle, dass da gute Rohpunkte kommen.
Ich würde, glaube ich, auf Rohpunkte von Jens und Arnold gehen, die auch relativ billig sind, aber auf Scorer von Wind.
Ja, finde ich auch wahrscheinlich sogar, also Jens weiß ich nicht, aber gerade Arnold und Wind finde ich auch die interessantesten Personalien auf jeden Fall auf Wolfsburger Seite. Aber wenn wir dann mal dazu kommen, wo wir sozusagen jetzt die Upside eben durch die Einsehbarkeit am Samstag sehen, also ich glaube, Wind, Arnold brauchen wir nicht drüber sprechen, nimmst du eh mit, wenn du kannst. Ich würde bei Wolfsburg, also ich sehe da gar keine einzelnen Personalien, wo ich sage, yo, der könnte auf jeden Fall. Ich würde aber einfach dadurch, dass wir uns nicht sicher sein könnten, dass Hasenhüttl wie oft in der Vergangenheit eher ohne klassische Flügel, eher mit so verkappten Zehnern und so spielt. Es ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Und deswegen würde ich halt bei Wolfsburg wirklich sagen, ey, sogar einen Kaminski für 500k, der zuletzt überhaupt keine Rolle gespielt hat, einen Czerny, Also einfach alles mitnehmen. So im Zweifel sehen wir auf einmal wieder einen Baku auf der offensiven Außenbahn am Wochenende. So, und keiner hat es vorausgesehen. Wir sagen, wir sehen die Tendenz bei Wolfsburg und dann kann das ein absolutes Schnäppchen werden fürs Wochenende. Deswegen, da würde ich sowieso sagen, einfach alles mitnehmen, weil wir die Sondersituation mit Trainerwechsel haben. Und bevor ich dich nochmal zu Wort kommen lasse dazu, würde ich es bei Bremen auch kurz halten und einfach sagen, Woltemade, Bittencourt, für mich die beiden, die halt reinrotieren können, abgesehen von denen, die ich eben eingangs schon erwähnt habe, wo ich mir relativ sicher bin. Und da muss ich sagen, ich sehe eher Bittencourt in der Startelf, wie du auch schon gesagt hast. Mir würde es aber mehr geben, wenn ich Woltemade hätte und er spielt, weil ich den zuletzt wirklich sehr interessant fand. Wir haben auch öfter darüber gesprochen, dass er irgendwie relativ viele Dinger sich auch aus dem Mittelfeld geholt hat, oft eine sehr gute Zweikampfquote hatte, sehr gut in der Luft war und eben für seine Größe auch am Ball echt sehr beschlagen ist. Deswegen, ich würde beide mitnehmen, wenn ich kann, einfach jetzt über die Woche. Und am liebsten hätte ich es, wenn ich Samstag sehen würde, Woltemade spielt und ich kann ihn stellen.
Aber siehst du mit einem Woltemade dann auch ein 3-4-3 oder siehst du weiterhin dieses Dreier-Mittelfeld?
Ich sehe schon weiterhin dieses Dreier-Mittelfeld. Woltemade ist ja auch relativ oft dieses Jahr schon so als, ja, Achter würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber schon defensiver zum Einsatz gekommen, als er es mit klassischer Stürmerausbildung so gewohnt ist, würde ich mal behaupten. Deswegen, ich sehe es gar nicht als zwangsläufig an, dass du einen 3-5-2 mit zwei Achtern auf selber Höhe spielst. Für mich könnte das halt auch so aussehen, dass Schmied dann vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer als er es normalerweise gewohnt ist spielt und dann eben einen Woltemade noch ein bisschen höher und da sozusagen die klassischen Schmiedräume mitbeläuft.
Ich denke schon eher, dass wenn Woltemade spielt, dass es eher auf 3-4-3 rauslaufen wird und mir wäre das Zentrum, glaube ich, mit Alvero und Schmied auch ein bisschen zu offen. Also ja, ich tendiere deswegen eher zu Bittencourt, aber.
Ja, habe ich ja auch gesagt. Also, ich sehe es schon wahrscheinlicher, dass Bittencourt spielt. Ich habe jetzt auch gerade nochmal, also, wenn du sagst 3-4-3 mit Alvero und Schmied im Zentrum und dann halt Woltemade und, ja, gut, vorne wird es natürlich, also Duxin Jinma ist da, glaube ich, oder übersehe ich was? Ist
nee, genau. Ich hätte auch dann gesagt, vorne ja, genau. Woltemade, Duxin Jinma.
Dann würde ich aber nicht von einem klassischen 3-4-3 mit Flügeln, sondern wenn auch wirklich mit Woltemade relativ zentral orientiert rechnen. Ne? Also ob es dann vielleicht sogar sowas wie ein 3-4-1-2 ist, wo ein Jinma ein bisschen Duxch umläuft sozusagen oder halt ein Jinma und Woltemade auf den Halbpositionen, dann ist es ja schon fast nichts anderes mehr, als was ich eben meinte mit Schmied noch ein bisschen tiefer, Woltemade ein bisschen tiefer.
Ja.
Aber ja, am Ende des Tages, also ich sehe auch auf jeden Fall Bittencourt wahrscheinlicher, deswegen den auf jeden Fall auch noch eher mal mitnehmen und vielleicht noch mal ein paar K drauflegen. Ja, Woltemade ist einfach so ein bisschen persönliche Ansicht, glaube ich, dass ich da echt ein bisschen was von erwarten würde, wenn er spielt.
Um das Spiel abzuschließen, wer gewinnt?
Wolfsburg 2-1.
Alright, sehe ich auch so.
Was hast
du? Nicht, nicht 2-1, aber ich glaube schon auch, dass Wolfsburg gewinnt und ich würde mich auch über zwei Tore Abstand nicht wundern. Ob es 2-0 Alright. Oder 3-1 ist.
Also du bist schon sehr Richtung Wolfsburg gepolt, da bin ich gespannt aufs Wochenende. Alles klar, wir gehen weiter zum nächsten und sind in Gladbach gegen die Breisgauer aus Freiburg. Erstmal deine Einschätzung generell wieder?
Generell gehe ich vor allem wegen der Formschwäche der Gladbacher, die ja Freiburg aber ein bisschen auch hat, gehe ich trotzdem mit Freiburg, vor allem weil Freiburg, glaube ich, auch lange nicht mehr gegen Gladbach verloren hat. 5 oder 6 Spiele müssten es mittlerweile schon sein. 5 Spiele sind es. Waren zwar auch viele Unentschieden mit dabei, aber ich erinnere mich auch noch, dass sie vor ein paar Jahren einmal dieses krasse 6-0 in Gladbach hatten und insgesamt sagt mein Bauchgefühl, dass da Freiburg gewinnen wird.
Ja, gehe ich tatsächlich auch wieder mit. Janni wird sich gerade wieder im Bett 5-mal um sich selbst drehen und sich denken, Junge, warum diskutieren die nicht mal ein bisschen? Aber Freiburg in Gladbach sehe ich auch die Upside bei Freiburg und würde da aufgrund dessen auf jeden Fall mal Gulde und Kübler einpacken. Sildilia sowieso, der zuletzt gesetzt schien und mit knapp 3 oder ich glaube 3,3 Millionen viel zu günstig eigentlich dafür ist, dass, wenn ihr auch schon ein bisschen weitsichtiger planen wollt, nach der Partie gegen Gladbach, wo wir sogar die Favoritenrolle in Freiburg sehen, dann dem schweren Spiel gegen Leipzig, danach hat Freiburg 4 Partien mit einer durchschnittlichen Gegnerplatzierung in der Tabelle von 16,25. Die spielen gegen Platz 14, 16, 17, 18 danach. Da musst du auf Freiburger gehen, deswegen jetzt gerne schon frühzeitig einpacken. Wie gesagt, Zildilia scheint im Moment gesetzt. Kübler würde ich trotzdem mal mitnehmen die Woche. Ist mit Sicherheit näher dran als viele andere aus zweiter Reihe in Freiburg. könnte euch überraschen am Wochenende, dass ihr dann mit Kübler gehen könnt in der Startelf. Gulde ist natürlich einfach die Sache. Lien hat schon Comeback in der Liga gegeben, jetzt aber Nationalmannschaft, die Spiele verpasst, ist wieder oder ist noch angeschlagen vielmehr. Deswegen könnte Gulde am Wochenende nochmal einen Startelf-Einsatz bekommen, dafür natürlich dann auch relativ günstig. Und die würde ich auf Freiburger Seite mitnehmen.
Ja, gehe ich mit. Habe ich nicht viel hinzuzufügen. Röhl, hast du Röhl gerade gesagt? Nein, gell?
Nee, Röhl habe ich noch nicht genannt.
Röhl würde ich noch irgendwie mit einpacken. Klar, hast du viele Nationalspieler mit Doan, mit Salay, mit Röhl, der U21 gespielt hat. Aber Gregoritsch zum Beispiel auch in Österreich unterwegs gewesen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass der nochmal Minuten bekommt. Ich kann dir zwar gerade nicht genau sagen, wo sein Marktwert liegt, aber wenn,
so 7, 8
ja, oder so, wenn Röhl spielt, sehe ich da auch immer eine ganz gute Upside.
Ja,
nee, Röhl 3 nur. Röhl 3 Millionen.
3.
Einpacken.
Direkt 3 Millionen.
3,5, wow, Challenge 3.
Habe ich aber ordentlich vorbeigegriffen. Ja, dann auf jeden Fall. Sowieso, ich glaube, man kann es auch damit kurz machen, dass man sagt, alle ZMs und Stürmer von Freiburg, die man, glaube ich, in der aktuellen Phase ungern hält, weil, also, einen Höhler mal auf der Bank, einen Gregoritsch viel auf der Bank, mal in der Startelf, einen Doan, einen Salay, einen Grifo rotieren teilweise, einen Röhl kommt für beide Positionen in Frage, kickt mal vorne ein, kickt mal hinten ein, dann ist ein Höfler auf einmal irgendwie der dritte Innenverteidiger in der Dreierkette. Also da ist viel mehr Rotation im Moment als sonst drin, aber gerade mit Blick auf das Wochenende jetzt würde ich halt auch da sagen, die sind alle relativ günstig dafür, dass sie am Wochenende starten könnten, eben aus den Gründen, dass es zuletzt oft eine Lotterie ist. Auch einen Doan mit gut 7 Millionen, sage ich, ey, letzte 2 Spiele jeweils gescored, 140 Punkte, glaube ich, im Schnitt oder so, hatte ich eben noch nachgeschaut. Da kannst du nichts mit falsch machen, wenn du die einfach mal mitnimmst und dann am Wochenende schaust, weil Freiburger Starter auch eigentlich immer schon eine solide Upside mitbringen. Auf Gladbacher Seite ist eine Sache sicher, und zwar wird Omlin in die Kiste zurückkehren, hat jetzt 90 Minuten beim 2-0. Ich glaube, gegen die Go-Ahead Eagles haben die gespielt, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege. Volle Distanz gegangen, wurde danach auch von Ceoane gelobt als Persönlichkeit und es wurde gesagt, er ist unser Kapitän, das hat man gesehen, die Autorität auf dem Platz ist direkt wieder da, deswegen gehe ich davon aus, dass der ab jetzt wieder gesetzt ist bis Saisonende, auf jeden Fall einpacken, Nikolas loswerden. Und wen ich einfach mal so als, also es ist ein absoluter Gamble, aber wenn wir darüber sprechen, dass wir sagen, macht euch die Kader voll und guckt, was passiert am Samstag, dann packt euch vielleicht sogar Fukuda ein. Der hat nämlich im Test doppelt genetzt. Ich habe tatsächlich, Fun Fact, mit meinem Patenonkel drüber gesprochen, der eingefleischter Gladbach-Fan ist und meinte, ey, das ist wieder so einer, wo du in Gladbach irgendwie immer drauf wartest, dass endlich mal wieder so einer am Start ist, der so richtig hungrig ist, der, wo nicht so diese komische Passivität, die Gladbach manchmal an den Tag legt, irgendwie so schnell wieder aufkeimt. Der hat dementsprechend in dem Test überzeugt, Doppelpack gemacht, Player ist noch im Aufbautraining, Sibachö angeschlagen, Schwanschara auch noch angeschlagen. Wenn es hart auf hart kommt und alle drei ausfallen, sehe ich zwar immer noch die höhere Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie Hack, Ngumu in die Spitze rücken oder sowas, trotzdem ganz kleine Außenseiterchancen, vielleicht sogar bei Fukuda, für 500k machst du da gar nichts falsch, packst du einfach mal ein. Und ansonsten haben wir noch aufgeschrieben, Stevie Leiner, auch sehr günstig im Moment, könnte Rechtsverteidiger spielen. Und auch das könnte sich lohnen.
Ja, kann ich mich weitestgehend anschließen. Ich glaube, dass Omlin wirklich auch für die Sicherheit und Ruhe im Spiel sehr, sehr wichtig ist. Bei mir Moritz Nikolas vor allem beim Rausspielen, bei diesen Flugbällen irgendwie auf die Außenverteidiger und mit leichtem Druck nicht so richtig gut gefallen hat, auch wenn das, finde ich, für einen zweiten Torwart jetzt über die lange Zeit sehr, sehr solide gemacht hat. Bei Fukuda gehe ich nicht ganz mit, beziehungsweise sehe die Chancen, dass er startet, wirklich im Promillebereich. Weil natürlich einfach mit Honorato jemanden hast, der nicht rausrotieren wird, und Hack ist auch geradezu formstark. Klar, wenn irgendwo anders drei andere fehlen, dann kann es schon sein, aber ich sehe ihn trotzdem mit großer Sicherheit von der Bank kommen.
Ja, also sehr, sehr kleine Startelf-Wahrscheinlichkeit. Packt ihn euch wenn ihr einen Kaderplatz frei habt. Vielleicht ist das der Gamble des Wochenendes, aber Wahrscheinlichkeit, du hast es gesagt, sehr, sehr niedrig.
Vielleicht auch einfach ein Böller.
Vielleicht ein Böller, die Woche auf 2 Millionen hoch abgeben, fertig aus. So, die Eintracht gegen Union zu Hause. Anton, dein Take dazu generell?
Weil Union so unglaublich auswärtsschwach ist, gehe ich mit Frankfurt.
Na, ich habe ehrlich gesagt gar keine Meinung zu der Partie. Also das kann für mich von bis alles sein, weil ich auch einfach Frankfurt so unglaublich wenig überzeugend dieses Jahr finde.
Ja, langweilig also, auch einfach, gell? Langweilig.
Ja, es ist, ja. Und Union auf der anderen Seite genauso. Natürlich hast du irgendwie die Tendenz zum klassischen Urs Fischer-Fußball vorher, dass du schon irgendwie mehr mal mitspielst, mehr mal hoch anpresst, als nur den Gegner kommen zu lassen und so. Also das, so da, die geben einem schon mehr vom reinen Spiel her als in Phasen vorher, aber insgesamt bewegt sich das auf beiden Seiten auf einem Level, wo ich sage, also Einzelspiel würde ich mir, glaube ich, nicht mal angucken. Und du hast aber einen kleinen Funfact hier schon im Vorfeld an den Podcast mitgebracht. Wir sind ja beim Thema, dass wir sagen, ey, wer könnte aus zweiter Reihe reinrotieren? Und das ist auf Frankfurter Seite schon brutal oft passiert dieses Jahr scheinbar, denn die haben die meisten eingesetzten Spieler in der bisherigen Bundesliga-Saison. Und ich lasse euch mal zwei Sekündchen, vielleicht kurz drüber nachzudenken, einen kleinen Take im Sinn zu haben. Es sind 32 eingesetzte Spieler. Auf der anderen Seite Heidenheim mit 21 Eingesetzten am wenigsten. Da hast du ja auch gefühlt jede Woche selbe Startelf stehen. Aber 32, also da kannst du dreimal eine Startelf von stellen. Das ist schon Wahnsinn.
Mhm, das ist schon krass viel, wenn du überlegst, dass dann wahrscheinlich noch irgendwie 3, 4, 5 Jugendspieler dazukommen, die wahrscheinlich regelmäßig mittrainieren und zum erweiterten Kader gehören. Das ist schon ein Riesenapparat dann da. Also klar hast du Spieler wie Lindström und Kolumuani und sowas, die nicht mehr da sind, die auch gespielt haben. Aber es ist schon sehr, sehr viel.
Ja, finde ich auch. Trotzdem habe ich für mich auf Frankfurter Seite, kannst ja gleich gerne sagen, ob du da mitgehst, nur zwei Optionen, wo ich sage, die könnten irgendwie aus zweiter Reihe unverhofft eine Chance wieder kriegen. Sehe ich zwar bei beiden ehrlich gesagt nicht. Trotzdem Chaibi und Max beide sehr günstig im Moment. Chaibi, ich glaube 4,5, Max irgendwie knapp über 3. Kann man auf jeden Fall beide mal einpacken und hoffen, dass am Wochenende was geht. Auf Unioner Seite hingegen ist es der Wahnsinn, als wir uns das eben angeschaut haben, haben wir auch beide gesagt, das ist heftig, wie günstig die sind. Natürlich hast du noch die Dökis bei 8 Millionen. Natürlich hast du noch die Vollands irgendwo in der Range. Aber wir haben den Trimmel bei einer, Juranovic bei 3 Millionen. Beide einpacken, Juranovic für mich sowieso mit 3 Millionen, wenn der im Moment noch ein sicherer Starter wäre, viel zu günstig, weil der hat in dieser Saison auch schon gezeigt, dass er richtig was kann, gerade was auch so Standards und so angeht. Trimmel 1 Million braucht man natürlich nicht drüber reden, gerade wenn er spielt. Roussillon 850k, krasser Gamble, vielleicht eher so im Fukuda-Bereich, weil da sehe ich Gosens schon sehr, sehr klar eigentlich vorne. Ansonsten, was uns aufgefallen ist, alle ZMs von Union unter 1 Million. Also ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, Leiduni 500k, Kral 500k, wen haben wir da noch rumtouren? Toussaint irgendwo knapp unter 1 Mio, einen Khedira ist über 1 Mio, aber auch irgendwie nur bei 1,6, 1,7 oder so. Also auch da einfach mal voll machen, die werden 3 ZMs spielen, mindestens einer davon wird auf jeden Fall ein Schnapper sein. Und wen ich dann darüber hinaus nochmal reinwerfen würde, wäre Benedikt Hollerbach, der auch im Test jetzt überzeugt hat, so was man gelesen hat, im Moment bei 1 Million Marktwert. Auch ihn sehe ich jetzt nicht mit den größten Startelf-Chancen nach den letzten Wochen, aber hat ja schon ganz gut gescored dieses Jahr. Warum nicht, wenn er nur 1 Mio kostet?
Ja, klingt nach einem guten Paket für Union. Was würdest du sagen, wenn ich dir den Hot-Take verkaufen möchte, dass Eintracht Frankfurt wegen des schweren Restprogramms noch aus der Top 6 fällt und die Europa League verpasst?
Ich habe das Restprogramm nicht auf dem Schirm, aber also gib mir mal ein bisschen was, so was das Restprogramm angeht.
Ich glaube, es ist nach dem VfB das schwerste Restprogramm. Ich mache es mir gerade neben einmal auf. Wir haben jetzt Union, Bremen, klingt natürlich erstmal nicht gefährlich, aber dann kommt Stuttgart, Augsburg im direkten Duell, Bayern, Leverkusen, Gladbach und Leipzig.
Bayern, Leverkusen, boah, die letzten vier sind tough. Also ich sage, weil es sind halt schon auch noch 5 Punkte auf Augsburg, ne?
Ja.
Und Augsburg jetzt ohne Demirovic am Wochenende sehe ich auch schon wieder nicht so sicher alles. Ich bin sowieso ein bisschen skeptisch bei Augsburg, aber die machen es echt gut die letzten Wochen. Deswegen würde ich mich breitschlagen lassen zu sagen, wenn du das direkte Duell gegen Augsburg verlierst und wir damit dann effektiv mit einem 2-Punkte-Vorsprung rechnen sozusagen für den Rest der Saison, dann gehe ich den Take mit. Wenn du Augsburg nicht, also wenn du das Spiel gegen Augsburg nicht verlierst und 5 Punkte Polster für den Rest der Saison hast, dann glaube ich es nicht.
Das Spiel gegen Augsburg ist auch in Frankfurt. Also natürlich ist ja nochmal Upside für die Eintracht. Upside
Frankfurt, ja. Also ja, ich würde dem Stand jetzt nicht mal 50-50 geben, aber nicht, weil ich Frankfurt so sehr vertraue, sondern weil ich Augsburg nicht vertraue.
Ja, ich finde, sie haben sich einfach dieses Jahr die Euroleague nicht so richtig verdient und dann soll es lieber irgendein Team mal bekommen, die einfach für sich selber eine geile Saison spielen, als ja. Dass man mit so einer Wischiwaschi-Runde
trotzdem ja, noch. Ja, sehe ich auch. Ich fände es halt, also keine Ahnung, wenn Freiburg da jetzt nochmal richtig anzieht oder so, das fände ich geil, wenn Streich sich nochmal mit Euroleague verabschiedet oder so. Das Problem ist nur, oder was heißt das Problem, aber wenn wir jetzt so dabei sind, wem wir was gönnen, ich kann halt leider sowohl mit Augsburg auf der 7 als auch mit Hoffenheim auf der 8 echt
wenig anfangen.
Ja, relativ wenig anfangen, deswegen ja, schwierig. Ja, ich, aber ich also für mein Wunsch
auch gar nicht unmöglich, ja.
Ja, es sind halt, also es sind zwei Punkte hinter Augsburg, ne? Lass die mal jetzt einen Lauf starten, also auch da habe ich das Restprogramm nicht im Kopf, aber Freiburg ist eine Truppe, wenn die Fahrt aufnehmen, dann ist das eine Truppe, wo ich sage, also in guter Form sind die für mich außer gegen die Top 5 wahrscheinlich gegen jeden leicht favorisiert.
Ja, denke ich auch.
So, und deswegen, also da wird jetzt auch ein bisschen davon abhängen, so wie entwickelt sich die Dynamik jetzt damit, dass klar ist, dass Streich geht. Ich kann mir nämlich schon vorstellen, dass man da jetzt nochmal so richtig sieht, okay, jeder geht nochmal die 10% mehr, die du sonst vielleicht nicht im äußersten Edge-Case gehst, so um einfach auch so diese Streich-Ära jetzt nochmal richtig geil zu beenden. Ich glaube, du hast da halt ohne Ende Jungs, die eine krasse Identifikation zu Christian Streich haben. Und deswegen, ja, ich sehe es nicht als unmöglich. Mal schauen, was die jetzt die nächsten 2-3 Wochen machen.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Yes.
Nächstes
Spiel, oder? Wir machen weiter. Leverkusen gegen Hoffenheim. Ich habe es mir hier genauso aufgeschrieben, wie ich es jetzt einfach reinwerfen würde. Leverkusen, alles mit dem, was geht. Also, ich habe mir auch noch dazu geschrieben, ausnahmsweise mal keine 30 Millionen auf der Bank irgendwie versenken, weil du da eben siehst, wer spielt am Wochenende, ob es ein Hofmann ist, ob es ein Adli, der natürlich weitaus günstiger ist, ob es ein Andrich ist, den du riskierst, weil du mal schaust, was mit Palacios jetzt ist nach angeschlagen, verpasster Länderspielpause. Ob es ein Tapsoba ist, der sehr interessant ist, weil er eben nicht verletzungsbedingt, sondern auf Wunsch von Leverkusen einfach früher zurückgekehrt ist von der Nationalmannschaft. Ob es auch der ist, die sind alle interessant für mich fürs Wochenende. Da würde ich einfach wirklich, also ich habe mir jetzt vor 2 Tagen irgendwie Kusunu für 600.000 über Marktwert eingepackt in einer relativ kompetitiven Liga. Abwarten, am Wochenende gebe ich ihn im Zweifel nochmal mit 200.000 Verlust oder so insgesamt dann wieder ab, hast du auch nichts mit verloren. Wenn er spielt, natürlich absolut, oder was heißt absolut, aber sehr, sehr wahrscheinlich gute 100 Punkte, die man da mitnimmt. Deswegen würde ich es genau dabei belassen bei Leverkusen. Und auf Hoffenheimer Seite würde ich sagen, es ist generell schwierig in Leverkusen, deswegen würde ich da tendenziell ja Abstand von nehmen. Wenn man aber über Jungs spricht, die man jetzt vielleicht mitnehmen könnte, um eben zu sehen, ob sie spielen, wäre das einmal Nsoki, Drexler, Akpoguma auf der linken Innenverteidigerposition und sowohl Bülter als auch Juracek sind ebenfalls, oder was heißt ebenfalls, sind beide bei 500.000 Mindestmarktwert. Juracek sehe ich sogar relativ wahrscheinlich starten, Bülter eher mit Außenseiterchancen, aber das wären so Namen, die man halt einfach mal einsacken könnte, wenn man eh irgendwie Plätze frei hat.
Kusunu für 600.000 über Marktwert geschossen, spielst du alleine ja, oder was?
Ja, in einer relativ kompetitiven Liga. Ja, nee, aber ja, da sind auch tatsächlich, also das habe ich aber generell wahrgenommen, auch in unserer Office League, Anton, am Wochenende. Also ich glaube, Janni hat zum Beispiel Kampel, den konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht holen, weil ich irgendwie gesehen hatte, der läuft in 48 Minuten aus, hatte noch keine Angebote, alles scheiße gewesen. Sonst wäre ich auf den auch gegangen. Der hat Kampel, glaube ich, für 200-300.000 über Marktwert mitgenommen, wo ich auch sage, also Samstagnachmittag, wir kommen gleich noch drauf, relativ gute Startelf-Chancen zu Hause gegen Mainz, das ist halt ein absoluter Stil. Und da habe ich einige von gesehen jetzt in der Pause, wo die Leute scheinbar eher sich nochmal eine Wiederholung vom Wirtstor gegen Frankreich angeguckt haben, als auf dem Transfermarkt unterwegs waren, glaube ich.
Also ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich über die letzten Tage meinen Bonus nicht verloren habe, weil ich habe, glaube ich, wirklich gar nichts gemacht.
Ja. Ja, also hat man gesehen in den Ligen.
Ja.
Wie siehst du es denn bei Leverkusen-Hoffenheim?
Ich sehe Hofmann schon auch als heißen Kandidaten, weil er eben keine Länderspiele hatte.
Ja.
Dann weiß ich nicht, inwieweit Hinkapi früh zurückkommen wird von den Länderspielen mit Ecuador.
Ja, passt, Ecuador.
Ja, gerade kurz gezittert, ob es nicht Venezuela ist. Aber nein, nee. Ecuador passt schon. Ja, und ansonsten gar keine Ahnung. Also kann gefühlt wieder alles sein. Tendenziell denke ich, dass Palacios, wenn er fit ist, starten wird, auch wenn Andrich das vor allem bei Deutschland das gerade ganz gut macht. Aber da sehe ich Palacios schon vorne. Und ansonsten denke ich auch, dass Danisic nochmal spielen wird, wenn Kusunu mit der Elfenbeinküste unterwegs ist. Aber
ja. Ja. Übrigens, Hinkapi gestern 21 Uhr schon letztes Länderspiel gehabt mit Ecuador. Ist es der Ecuador oder ist es einfach nur das Land Ecuador?
Ich würde einfach sagen Ecuador.
Ja, ne? Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu sehr Richtung Äquator abgedriftet. ja, Hinkapi gestern schon letztes Spiel gehabt, sollte also relativ zeitnah tatsächlich wieder am Start sein.
Aber auch ungewöhnlich, gell? Sonst kommt doch immer so, ja, Freitagnacht kommt der mit Jetlag noch irgendwie an und dann...
Genau, also ich habe auch so im Kopf, dass meistens, wenn so Dienstag die letzten Europäer spielen, dann ist meistens so Mittwoch auf Donnerstag nochmal die ganzen Südamerikaner und so, die dann irgendwie kommen, hat mich jetzt auch gewundert, aber also durch die Bank wirklich, ich habe jetzt zwar hier keinen weiteren mehr, aber ich habe mir heute Morgen mal so die Abstellung angeschaut und so nach Mittwoch oder also fast sogar eigentlich nach Dienstag spielt gefühlt keiner mehr dieses Mal, also da kann man auch relativ wenig ja, ich sag mal, spekulieren, was solche Sachen angeht, wie späte Rückkehr, so Paradebeispiel damals immer Boré in Frankfurt, gefühlt immer 2 Stunden vorm Spiel noch gerade im Bordbistro was mitgenommen am Flughafen, so. Also, Bordbistro ist Deutsche Bahn, ne?
Das ist Deutsche Bahn.
Lassen wir das einfach so stehen. Auf jeden Fall diese Woche.
Im Duty-Free-Shop.
Nee, im Duty-Free-Shop. Diese Woche keine allzu große Upside durch irgendwie späte Rückkehrer oder so. Aber gut, also dann gehst du da mit, Leverkusen echt alles einpacken, kann von bis alles passieren. Und im Zweifel hast du richtig geil, einfach im Heimspiel gegen Hoffenheim, einen Teller, einen Adli, einen Hofmann, den du vielleicht für Marktwert mitnimmst oder, die da starten und wo du dir sicher sein kannst.
Ja, und Hoffenheim, finde ich, kann man einpacken, aber kann man nicht aufstellen. Also wenn man da irgendwie Marktwertgewinn mitnehmen will, schön und gut, aber aufstellen würde ich nicht, weil da werden nicht viel Punkte bei rumkommen.
Yes, passt. Machen wir einen Strich drunter und gehen zur letzten Partie in der Konferenz. Ich habe es eben schon gesagt, Leipzig zu Hause gegen Mainz. Wenn man mal so schaut, also Olmo hatten wir auch nachgeschaut, hat jetzt gar nicht gespielt im ersten Länderspiel. Ist natürlich die Frage, ob der dann jetzt das zweite komplett bekommt. Trotzdem generell alle, die potenziell diese beiden zentralen offensiven Mittelfeldpositionen bei Leipzig bekleiden können, sind abgestellt für die Nazio, sowohl Xavi Simons, als auch Olmo, als auch Elmas, als auch Baumgartner mit den Nationalmannschaften unterwegs. Da also vielleicht einfach mal als Gamble die beiden günstigen mitnehmen. Also ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo Olmo dann irgendwie so ein bisschen angeschlagen von der Nazio zurückkam oder so. Deswegen schauen wir mal, Heimspiel Elmas für 4-5 Millionen gegen Mainz kann man schon mal machen auf jeden Fall. Ansonsten, ich habe es eben auch schon angeteasert, Haidara ist gesperrt mit der 5. Gelben, da wird es wahrscheinlich Kampel oder Seiwald. Kampel 7-8 Millionen, auf jeden Fall solider Take, wenn ihr den recht günstig über Marktwert mitnehmen könnt. Seiwald aber für 500k auch ein sehr, sehr geiler Gamble. Und Anton, du bist ja sowieso so ein bisschen Seiwald-Jünger, ne?
Natürlich, also ich gehe voll und ganz mit Seiwald. Ich sage auch, dass Kampel zu kaufen ja nie Quatsch gewesen ist, weil Seiwald starten wird. Wenn ich mich richtig erinnere, hat nämlich Seiwald auch beim letzten Mal, als Schlagergelb gesperrt war, gespielt und auch durchgespielt und auch, glaube ich, mit einem Assist relativ solide gepunktet.
Und du bist trotzdem so sicher, wenn du dir anschaust, dass, warte mal, jetzt muss ich es, weil ich es aus dem Kopf nicht ganz auf die Kette kriege, letzte Woche beim 5-1, warte mal, jetzt muss ich gucken, dass ich hier keinen Mist erzähle. Ja, also letzte Woche beim 5-1 Seiwald keine Minute bekommen, Kampel relativ spät eingewechselt. Die Woche davor, Moment, jetzt muss es laden. Die Woche davor, Kampel 77 Minuten im Heimspiel gegen Darmstadt gespielt und Seiwald dann nach 77 Minuten gekommen. Das waren die 2 Spiele, die jetzt zuletzt in der Bundesliga absolviert wurden. Trotzdem sagst du Seiwald über Kampel.
Dann ist er jetzt ja wieder dran, oder?
Man kann sich auch drehen und
wenden. Ja, man kann sich alles schön drehen. Nein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er spielt. Also wenn er jetzt auch bei Österreich, ich weiß, dass das erste Spiel auf jeden Fall durchgespielt hat. Genau, zweite dann vielleicht auch da rotieren angesagt. Aber ich sehe Seiwald schon auch irgendwie so, dass er wieder Spielzeit bekommen sollte.
Ja, Spielzeit sehe ich auf jeden Fall. Startelf, wie gesagt, also gerade in Anbetracht des Preises auf jeden Fall den Gamble wert. Könnt ihr auf jeden Fall mal mitnehmen. Auf Mainzer Seite, Innenverteidigerposition ist ja zuletzt sowieso sehr viel Rotation drin. Ein Giavogi ist sehr günstig, ein Edemir Fernandes ist günstig, ein Widmer eventuell für die rechte Seite auch immer noch als Kapitän mit, ich glaube, unter 700.000 alle drei. Auch noch sehr günstig. Hanko Olsen sehe ich mittlerweile wieder safe, kostet auch immer noch nur 1,5 Millionen oder so. Ansonsten Ajorg, Onisivo, beide 500.000, sehe ich zwar jetzt nicht starten, haben aber sicherlich immer irgendwie Außenseiterchancen beide. Deswegen kann man relativ viel bei Mainz mitnehmen. Ich würde aber denselben Take gehen wie du eben bei Hoffenheim. Nimmst du mit für Marktwertsteigerung, wenn sie dann starten, nimmst du aber nicht mit, um die auswärts in Leipzig zu stellen.
Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall.
Also ich würde jetzt auch, dein Zögern gerade hat es auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich sage schon, dass du Mainz in Leipzig eher stellst als Hoffenheim in Leverkusen, hundertprozentig. Ich sehe auch Mainz, reden wir auch immer wieder drüber, mit einem viel besseren Fußball, als eben die Tabelle aussagt. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass es auch eine enge Kiste wird. Trotzdem würde ich jetzt halt nicht sagen, wenn ein Ajorg startet, stelle ich den auf, weil ich enormes Scorerpotenzial sehe. So, da sehe ich halt trotzdem, wenn der nicht scoret, dann macht er wahrscheinlich 30 Punkte in Leipzig. Kannst du dir halt auch sparen, blöd
ja. gesagt. So, also günstigen IVs würde ich schon mitnehmen und stellen, ja. aber wenn ich jetzt schaue, Widmer oder Ajorg, wenn er wirklich starten sollte, da würde ich wahrscheinlich schon die Finger von lassen, aber wenn du überlegst, dass irgendwie David Raum da 7-8 Mal die Flanke reinklopft und Hanke Olsen den Schädel hinhält, dann machst du halt schon auch deine 60 Punkte.
Ja, Hanke Olsen aber auch nochmal einen Sonderfall. Also was man jetzt, finde ich, gegenüberstellen könnte, wäre sowas wie Giavogi startet für Mainz gegen Leipzig und Drexler startet für Hoffenheim gegen Leverkusen, würde ich halt deutlich mehr Upside bei einem Giavogi sehen. Ja, so, das ist wahrscheinlich das der vergleichbare Case.
Ja.
Sehr gut, dann haben wir die gesamte Konferenz hier einmal besprochen, haben euch hoffentlich ein paar Namen mit an die Hand gegeben und ein paar Takes, wie wir die Spieler sehen. Müssen natürlich noch abschließen, Anton, wie siehst du denn Leipzig-Mainz generell?
Hinspiel hat Mainz 2-0 gewonnen nach Trainerwechsel mit Jan Sievert damals. Das heißt, Leipzig
mit
hat
ungefähr auch 2% Ballbesitz und einen Schuss.
Das heißt, Leipzig hat in erster Linie noch eine Rechnung offen. Leipzig muss in zweiter Linie alles in die Waagschale werfen, um Dortmund noch abzufangen. Und deshalb glaube ich, dass Leipzig das zu Hause gewinnt.
Denke ich auch. Also wenn wir jetzt nochmal kurz Ergebnisse machen, also Leverkusen-Hoffenheim, würde ich ein klares 3-0 sehen. So, und bei Leipzig-Mainz würde ich wahrscheinlich wieder mit so einem 2-1-Ding gehen. Erwarte ich schon enger, aber am Ende wird sich Leipzig mit der Qualität, denke ich, auch durchsetzen.
Ja, ich sage zwar, Hoffenheim macht irgendwie ein Tor, weil sie es im Hinspiel auch zweimal geschafft haben, mit etwas Hilfe von Radetzky, aber ich glaube, so 3-1 oder sowas wird es vielleicht eher.
Und bei Leipzig sehe ich auch die zwei Tore Vorsprung.
Alright, dann nehmen wir das so mit, hoffen euch da eine Prise Mehrwert gegeben zu haben und gehen trotzdem aber noch weiter zum Einkaufswagen.
Jannis Einkaufswagen.
Powered by Subway.
Wo wir uns dachten, okay, dann schauen wir uns das diese Woche mal an, gucken, dass wir vielleicht schon so ein bisschen Richtung Budget-Picks gehen, natürlich, weil das auch dann jetzt zum Wochenende einfach ein großes Thema ist, dass du viele aufstellen und einsehen kannst. Und generell vielleicht auch, sagen wir mal, teure Leverkusener, die du sonst nicht riskierst, mitnimmst, dann aber vielleicht gucken musst, dass du irgendwie auf anderer Position ein bisschen auf Sicherheit gehst und ein bisschen Kohle sparst. Deswegen haben wir euch, wie gesagt, durchaus eine Budget-Elf hier aufgestellt, haben aber auch aufgepasst, dass wir uns hier nicht doppeln mit unseren Takes zur Konferenz. Und dann starte ich gerne einfach mal rein mit den ersten ein, zwei Positionen auf der Torhüter-Position. Haben wir es uns ehrlicherweise einfach gemacht. Es gibt zwei, drei Torhüter, die aktuell wackeln. Unter anderem auch auf der anderen Seite einen Kobel, der, denke ich, schon fit werden sollte. Wo aber Meier ein sehr, sehr geiler Pick wäre, aus meiner Sicht, wenn er starten sollte. Weil dann gibt es richtig was zu tun gegen die Bayern. Kann natürlich in die Hose gehen, aber so um die 100 dürften das werden. Wir gehen trotzdem mit Ulreich, der ziemlich sicher starten dürfte auf Bayern-Seite. Da sehe ich durchaus hohe Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg zu 0. Und dann ist auch der bei um die 100 unterwegs. Genau, gefolgt von, wir spielen diese Woche ein 4-4-2, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau, wir spielen ein 4-4-2. Und ich mache mal gerade noch den linken Innenverteidiger mit Iago, den wir back-to-back hier aufstellen. Und zuletzt hat er uns nicht enttäuscht, 143 Zähler gegen Wolfsburg gesammelt, ohne Scorer. Generell einen grünen Balken nach dem anderen zuletzt, macht da richtig Randale auf der linken Seite. Jetzt Heimspiel gegen Köln, denke ich, ist eine gute Upside gegeben. Und auch einen Iago kostet, glaube ich, immer noch, boah, lass mich nicht lügen, um die 3 Millionen oder sowas. Also da machst du, warte, ich gucke jetzt gerade nochmal nach, bevor ich ebenso, nachdem ich ebenso in die, ins Fettnäpfchen getreten bin.
6.
Wo haben wir sie denn? 6 mittlerweile. Alright. Dann schön nochmal ins nächste Fettnäpfchen direkt getreten. Egal, 6 Millionen, Iago, trotzdem immer noch relativ günstig dafür, dass ich sage, grüner Balken ist sehr, sehr wahrscheinlich.
Ja, und weil du gerade eben Innenverteidiger gesagt hast, was natürlich Quatsch ist, möchte ich einmal fragen, stellst du deine Spieler wie Iago oder sowas auch als IV bei Kickbase auf?
Auf keinen Fall. Habe ich Innenverteidiger gesagt ja. Eben. Ja, nee, also dann da natürlich direkt nochmal rein ins nächste Fettnäpfchen mit dem schon nassen Fuß, aber nee, also du kannst ja zum Beispiel auch sehen, die waren erst ganz anders angeordnet hier im Einkaufswagen.
Ja.
Und selbst hier in unserem Sheet musste ich es jetzt von hinten nach vorne und von links nach rechts aufstellen,
ja,
mit den richtig besetzten Positionen, weil sonst kriege ich die Krise. Und ich sehe, dass sogar noch ein Patzer trotzdem drin ist, den ich jetzt noch schnell ausbügel, weil sonst kriege ich hier gleich die Krise.
Ich glaube auch einfach, falsch aufgestellte so. Teams machen weniger Punkte.
Ich glaube, ja,
damit jinxt man das.
Ey, ich habe, also ich weiß nicht, ob das jetzt letzten Spieltag oder so war, aber in der Office League habe ich sehr, sehr viele zentrale Mittelfeldspieler. Und ich bin sogar so schlimm, dass ich sowas mache wie, okay, letzte Woche, warte mal, ich muss jetzt mal die Position mir genau anschauen, wie das nochmal war. So, genau, ich habe nämlich die letzten Wochen oder über die Pause hatte ich irgendwie, glaube ich, Meloni auf rechts, Khedira auf links und Höfler, Xhaka im Zentrum stehen oder sowas. Mhm. Oder letzten Spieltag irgendwie hat Khedira ja auch gespielt, Meloni ist ja ausgefallen und so. Und ich mache sogar sowas, dass wenn ich solche Edge-Cases habe, wo ich irgendwie einen Mittelfeldspieler, sowas wie einen Höfler außen stellen muss, weil ich Khedira, Xhaka im Zentrum habe und dann punkten die diese Woche scheiße, da sage ich, pass auf, Chico, nächste Woche darfst du wieder im Zentrum ran. Rani mal auf die Außen ausweichen, mal gucken, wie es dann macht. So, also das ist absolut geisteskrank, was für Ausmaße das bei mir annimmt mit den Positionsbesetzungen.
Ja, aber ich glaube, da drehen auch viele verrückt, wenn da irgendwie Spieler freistehen. Ganz bestimmt.
Ja, aber also ist es bei dir auch so, dass du so, also es ist ja sehr unbefriedigend, wenn du dann diese Cases hast, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, mit 4 zentralen Mittelfeldspielern. So, wenn dann mal ein Spieler gut oder schlecht läuft, dass du das dann eher so stehen lässt oder einfach mal aus Jux dann auch daran rumspielst, oder geht's soweit noch nicht bei dir?
Nee, das würde ich, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst wahrnehmen, aber zum Beispiel auch, wenn man verschiedene Challenges spielt, dann irgendwie Championship und auch unsere Office Championship und so weiter, dann muss natürlich jedes Team, das ich gestellt habe, genau gleich aussehen. Also
ja,
auch wenn sie gleichen Spieler sind, und dann wackelt da aber einmal einer vom rechten Mittelfeldspieler einen nach innen oder sowas, das geht gar nicht.
Geht nicht, nee. Ja, okay, aber dann wird es dir bis jetzt, dann wird es dir ab jetzt immer auffallen, wenn deine Jungs am Wochenende schlecht performen, und genau diesen Tick, den ich die ganze Zeit habe, wirst du ab jetzt haben und in den nächsten Wochen da mehr dran rumbasteln. Ich verspreche es dir.
Ja, wir werden sehen.
Okay, mach mal weiter auf der Innenverteidigerposition jetzt wirklich.
Ja, Moritz Jens, wie vorher schon angesprochen, ich sehe auf jeden Fall ein großes Punktepotenzial. Ich sehe sogar einen grünen Balken und für unter 5 Millionen auf jeden Fall einpacken. Dann daneben packen wir Kevin Schlotterbeck, der zu Hause gegen Darmstadt spielt. Bochum muss jetzt langsam mal die Negativserie durchbrechen, was ich aber auch gegen Darmstadt als sehr, sehr wahrscheinlich erachte. Darmstadt hat Ewigkeiten nicht mehr gewonnen, Bochum die letzten 4 alle verloren. Das heißt, auch für Bochum geht es jetzt gerade wieder um viel, und auch diesen Abstand auf Mainz groß genug halten. Ich glaube zwar nicht, dass Mainz da von hinten irgendwie anschieben kann, aber man kann diese 6 Punkte halt eben auf 9 anwachsen lassen, wenn man da jetzt gewinnt gegen die Lilien und Mainz keine Punkte holt in Leipzig.
Yes. Gerade Schlotterbeck sehe ich sehr, sehr, sehr interessant, auch mit der Torgefahr, die er dieses Jahr schon wieder 2-3 Mal unter Beweis gestellt hat. Jens, bist du ja sowieso irgendwie ein bisschen sehr auf Wolfsburg gepolt diese Woche. Sehe ich schon auch mit guter Upside. Nicht so krass wie du an der Stelle, aber Schlotterbeck, sehr, sehr geiler, sehr, sehr geiler Take, den wir da haben.
Ja.
Rechtsverteidigerposition natürlich weiterhin mit Blick auf Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wahrscheinlich, es ist der zweiteuerste Spieler in unserer Elf, wenn ich mich nicht irre. 12 Millionen Euro hauen wir auf den Kopf für Joscha Wagnumann. Sehen wir relativ gesetzt jetzt, hat zuletzt auch gute Auftritte gehabt. Zu Hause gegen Heidenheim für nicht mal 12,5 Millionen. Absoluter No-Brainer, brauche ich glaube ich nicht mehr zu sagen. Bevor wir dann ins Mittelfeld weitergehen, dann mache ich auch mal wieder zwei Jungs an der Stelle und gehe weiter mit Antwi Adjei auf der linken Seite. 500k im Moment. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob er wieder im Teamtraining ist oder nicht, weil die letzte Meldung dazu auf sämtlichen Portalen ist schon ein paar Tage alt, wo es auch hieß, ist kurz vor Eingliederung ins Teamtraining. Deswegen würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er vielleicht sogar schon im Teamtraining ist, wenn nicht sehr zeitnah einsteigt und dann auch eine sehr, sehr geile Option gegen, ja, ich sag mal eher etwas steifere Darmstädter in Anführungsstrichen, mit seinen Tempo-Dribblings. Bader sogar noch angeschlagen auf der Rechtsverteidigerposition aktuell bei Darmstadt. Da muss er eventuell sogar improvisiert werden. Antwi Adjei, wenn er fit wird, für 500k, für mich wahrscheinlich einer der geilsten Lückenfüller am Wochenende, der mit am meisten Potenzial mitbringt.
Ja, in der Startelf auf jeden Fall Scorer-Potenzial.
Yes. Weiter geht's, Anton.
Weiter geht's mit Arne Meyer, der sich in den letzten Wochen in die Startelf gearbeitet hat, der als Standardschütze natürlich auch doppelt interessant ist bei Augsburg. Augsburg zu Hause gegen Köln, natürlich eine große Upside und wir sehen da, glaube ich, beide den nächsten grünen Balken, oder?
Ja, würde ich mitgehen.
Um nochmal zurück zu Bochum zu kommen, setzen wir auch im Mittelfeld auf Osterhage. Osterhage hat vor allem vor seiner Verletzung eine Zeit gehabt, wo er in der Offensive immer wieder zu sehr, sehr guten Aktionen gekommen ist und deshalb würde ich auch da sagen, dass er gegen Darmstadt eine ordentliche Upside hat. Hat jetzt zuletzt auch gestartet nach seiner Verletzung und in Kombination mit Stöger und Asano sehe ich da auf jeden Fall auch die Möglichkeit für Rohpunkte, aber auch für einen Scorer.
Yes. Dann machen wir weiter auf der rechten Seite und ich muss sagen, wenn wir beim Thema eben schon waren, dann ist das etwas, was mich sehr, sehr befriedigt, dass wir bis jetzt wirklich Linksverteidiger auf Linksverteidigerposition, rechts auf rechts. Antwi Adjei sehe ich eher auf der linken Seite, haben wir als Linksaußen aufgestellt, Meier und Osterhage auf der Doppelacht und auch auf der angestammten rechten Seite jetzt Ritzdoan. 7 Millionen Marktwert aktuell, generell was mit seinen Qualitäten, oder einer, der mit seinen Qualitäten wirklich überschaubar ist aus meiner Sicht, zuletzt in 2 Spielen jeweils gescored, wird gegen Gladbach wahrscheinlich auf seiner Seite auf Luca Netz treffen, den ich auch immer so ein bisschen wahrnehme als, hat einen guten linken Fuß, ist offensiv immer mal wieder gut gefährlich, tritt ordentliche Standards, aber die größte Schwäche ist wahrscheinlich dann doch die, die defensive, die defensive Stabilität ist das falsche Wort. Ich komme jetzt aber gerade nicht drauf, so ein bisschen die Anton, hilf mir, die Positions er hält seine Position zu selten gut.
Nicht so positionstreu, oder was?
Ja, positionstreu habe ich auch nicht gesucht. Man ist, wenn man etwas sehr gewissenhaft macht, dann ist man sehr nicht akribisch, sondern die Position
diszipliniert.
Ja, er hat keine vernünftige oder keine sehr gute Positionsdisziplin. Das wollte ich sagen. Dankeschön. Deswegen Doan da, glaube ich, mit guter Upside auch im 1 gegen 1 und immer mal wieder mit Möglichkeiten, glaube ich, gut hinter die Kette zu kommen. Auch das Defensiv 1 gegen 1 von Netz finde ich durchaus ausbaufähig. Da kriegt er bestimmt, wird er bestimmt ein, zwei Mal in Kreisel geschickt von Doan. Genau, und der wird deswegen unsere rechte Seite beackern und vorne unter anderem Jonas Wind füttern, den wir eher wieder als Mittelstürmer sehen, wo er auf jeden Fall auch unfassbare Qualitäten mitbringt. Ja, er hatte eine Phase, wo er so ein bisschen über diese hängende Rolle echt gut ausgesehen hat und teilweise auch glänzen konnte, aber ich glaube, für Wolfsburg A in der Lage und B auch einfach so mit seinem Spielerprofil ist er dann doch sogar ein Stück weit einfach wertvoller als wirklicher Neuner, der da sicherlich mehr im Spiel tut als ein Kevin Behrens, wenn sie beide starten sollten, aber trotzdem auch wieder in vorderste Linie gesucht wird und da eigentlich echt ein Killer war Anfang der Saison. Deswegen Wind für uns auch krasse Upside und ich glaube, das dürfte dann unser teuerster Spieler sein.
Ja, definitiv. Und last but not least, ein echter Neuner für euch, Davy Selke. Davy Selke hat im letzten Spiel gegen Leipzig wieder 20 Minuten bekommen. Wir sehen ihn gegen Augsburg in der Startelf. Und
ja, muss man nicht lange drum reden. Er braucht einen Scorer, um Punkte zu machen. Sehen wir aber auch nicht unmöglich. Deswegen, wer 2 Millionen über hat und noch einen Spieler braucht, der startet, kann da gerne zugreifen.
Sehr gut. Dann haben wir auch unsere 11, unseren Einkaufswagen für diese Woche. Ich würde jetzt mal so grob überschlagen sagen, wir bewegen uns auf jeden Fall deutlich unter 100 Millionen. Also da schon echt eher in den untersten Schubladen unterwegs. Oder in den unteren Schubladen unterwegs, um es ein bisschen netter auszudrücken. Und das war's dann auch für den heutigen Podcast. Mit einer guten Stunde, 5 Minuten, deutlich kürzer als die letzten Male. Natürlich aufgrund dessen, dass wir keinen Bundesligaspieler hatten. Ich hoffe, es hat euch da draußen Spaß gemacht. Ich fand es sehr entspannend, sehr erfrischend, Anton, mit den Themen, die wir heute hatten. Ich möchte nochmal ganz kurz aber, weil wir es im Eingang ehrlicherweise auch ein Stück weit verpasst haben, nochmal den Bogen auf die Nationalmannschaft schlagen. Denn ich hätte euch jetzt sowieso nochmal dran erinnert, dass wir natürlich unter anderem die Schland-Challenge am Wochenende haben, neben auch der Challenge mit unserem Partner Tipico. Den Challenges könnt ihr jeweils joinen. Anton, bist du auch so weit, dass du sagst, das nächste Turnier, also das Turnier jetzt in diesem Jahr in Deutschland, ist eins, worauf du mal wieder richtig Bock hast, im Gegensatz auch zu den letzten?
Ich bin sowieso von Turnieren immer sehr leicht zu begeistern und freue mich jetzt natürlich im Vergleich zur WM in Katar auch wirklich sehr auf das Turnier. Ich werde auf jeden Fall, ganz egal wie alt ich bin, werde ich mir so ein Sticker-Album zulegen, das ist gar kein Thema. Jetzt mit dem Frankreich-Spiel in der Hinterhand denke ich auch, dass die Mannschaft irgendwie auf einem guten Weg ist, dass die Rollen klar sind, dass die Jungs alle Bock haben. Ich finde es auch ein brutal geiles Zeichen, dass Sané jetzt unter der Woche trotzdem zur Nationalmannschaft fährt, auch wenn er gesperrt ist. Ich finde es ein geiles Zeichen von Nagelsmann, dass er sagt, hey, ich will dich dabei haben, komm bitte trotzdem. Ich finde es geil, dass Sané sagt, ja, ich könnte auch Urlaub haben, aber ich komme trotzdem. So, ich finde, es wirkt alles sehr, sehr gut und harmonisch und auch wenn die Themen abseits natürlich weiter, egal ob es der Ausrüster-Deal ist, egal ob es die Trikots sind, dass es hier und da nochmal funkt, aber ich glaube, dass die Mannschaft auf einem sehr, sehr guten Weg ist und sich da nicht beirren lässt. Wenn man jetzt gegen Niederlande irgendwie da weitermachen kann, wo man gegen Frankreich angefangen hat, dann wäre ich schon sehr, sehr optimistisch, dass da was geht. Ich weiß auch nicht, ob du die Videos von Eli Geller gesehen hast, der irgendwie schon vorgerechnet hat, ja, wenn Deutschland Erster wird und England und Frankreich auch Gruppenerster werden, dann umgehen wir auf jeden Fall bis zum Halbfinale oder sogar Finale die Franzosen und die Engländer und dann ist richtig was möglich und so. Und auch schon.
Ja, wenn das schon so losgeht, ist schon ein gutes Zeichen. Nee, hab ich noch nicht gesehen. Aber ist das so? Also wenn wir die Gruppe gewinnen, ist es dann so, dass die Szenarien, dass die Sterne sehr gut für uns stehen, erst in den letzten Spielen wirklich auf die ganz Großen zu treffen? Weil, also das sind genau die beiden, wo ich sage, England und Frankreich haben für mich halt die mit Abstand, oder was heißt mit Abstand, aber die besten Kader auf jeden Fall.
Ja, das mit Sicherheit. Vielleicht nicht unbedingt die beste Spielidee und Spielanlage mit Southgate und Deschamps, aber ich glaube schon, dass, ja, keine Ahnung, schon Wahnsinn, dass man mit den Kadern so wenig Fußball spielen möchte, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja, es ist wohl so, dass wenn wir Erster werden, beziehungsweise wenn Deutschland Erster wird und wenn Frankreich und England ihre Gruppen gewinnen, dass man denen dann wohl längst möglich aus dem Weg geht.
Geil. Ja, dann schauen wir mal. Also schöner Abschluss, glaube ich, hier von der Runde nochmal. Ich muss sagen, ich bin auch echt, echt heiß und ich bin echt jemand, der sonst, also ich habe seltenst einfach so Nations League-Spiele oder sonst was irgendwie. So Länderspielpausen sind wirklich das Abscheulichste, was es gibt für mich als großen Fan von Vereinsfußball so. Aber ich bin echt auch schon sehr angetan und bin sehr heiß auf dieses Turnier. Deswegen geil, das, was wir nochmal kurz aufgemacht haben. Ich glaube, ihr da draußen seid auch größtenteils angetan von der Leistung, die Deutschland da Samstag gezeigt hat. Deswegen drücken wir die Daumen, dass es morgen so weitergeht. Und damit verabschieden wir uns auch. Es gibt logischerweise keinen MVP-Tipper diese Woche. Freitag könnt ihr da wieder loslegen, wieder in die Glaskugel gucken, wer es am Wochenende macht. Und damit würde ich sagen, Anton, dir vielen Dank, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche, selbe Stelle, selber Ort, selbe Zeit.
Yes, euch einen guten Start in die Woche und Janni, gute Genesung.
So machen wir's. Bis dahin, ciao, ciao.
Das war's mal wieder mit Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.